In der heutigen Episode begrüße ich Nadja Schmid, CEO von Soltank. Sie beschreibt sich selber als Designthinkerin, innovationsbegeisterte, optimierungsgetriebene, stetig Lernende und setzt sich mit diesen Ansätzen das ambitionierte, aber schöne Ziel, ein wirklich einfacheres und glücklicheres Leben mit Hilfe von Technologie zu erreichen. Herzlich willkommen, Nadja. Schön, bist du da.
Danke vielmals, Adi. Schön, dass ich da sein darf.
Ja, ich habe ganz kurz umrissen, wer du bist oder was du eigentlich machst, was dein Ziel ist. Willst du etwas ergänzen oder korrigieren?
Nein, zu korrigieren gibt es eigentlich nicht. Das ist genau das, was mich antreibt und motiviert, jeden Tag meinen Job zu machen. Und ja, da hast du recht gut auf den Punkt gebracht.
Sehr schön, sehr schön. Ja gut, aber wir kommen nachher sicher noch ein bisschen in die Details rein, was dein Job ist, wo deine Stationen sind. Aber zum ein bisschen warm werden, habe ich immer die drei Fragen am Anfang. Die erste Frage ist, auf welches Tool oder Service könntest du in deinem geschäftlichen Alltag nicht mehr verzichten?
Oh, das sind ganz viele. Also, was ich mega schätze, ist zum Beispiel Slack. Einfach, dass man mit dem Team immer in Kontakt bleibt, auch wenn es asynchron ist, aber hauptsächlich, man kann miteinander reden.
Auch für Kundenkommunikation sind ihr auch, oder
haben die? Etwa die, ja, haben wir es auch. Ja. Weil, es kommt ein bisschen darauf an, wie eng, dass wir mit dem Kunden zusammenarbeiten, tatsächlich. Ja. Aber im Team nutzen wir sehr, regelmäßig und tauschen uns intensiv darüber aus. Vor allem jetzt auch gerade in der Homeoffice.
Ja, klar. Hast du noch was anderes, wenn du sagst, hast du so viel, weil Slack ist so oft genannt worden schon. Ich muss auch, glaube ich, die Frage umschreiben.
Genau. Kann man vorstellen. Nein, aber was auch natürlich wir oft brauchen, ist Azure zum Prototypen, also wenn es wirklich in den Prozess weitergeht. Natürlich das Übliche, so mit Outlook und Kalender. Kalender braucht man viel.
Ja, klar.
Wird immer mehr Termine vereinbart. Jetzt vor allem, wenn man zu Hause ist, habe ich das Gefühl, werden sogar noch mehr Termine vereinbart wie vorher.
Ja, das ist ein Punkt, ja. Meine zweite Frage habe ich schon gemerkt, dass das manchmal eine schwierige Frage ist. Hast du im Business-Kontext schon einen sehr schlechten Tipp schon mal bekommen? Du musst sagen, das ist
wirklich eine schwierige Frage. Müsste ich fast ein bisschen drüber nachdenken, ehrlich gesagt. Aha. Also, mit Sicherheit sind nicht immer alle Tipps für einen selber geeignet. Also, es gibt Tipps, die sich für einen selber gut eignen, die man dann auch gerne annimmt. Aha. Und dann gibt es andere, die vielleicht halt für andere gut wären, aber für einen selber nicht so passen. Ich bin zum Beispiel sehr eher auch impulsiv und ganz schnell voran. Und wenn man mir dann den Tipp gibt, dass ich kontrollierter arbeiten muss, dann ist das komplett gegen meine Natur und dann passt das für mich halt einfach auch nicht so.
Ja, und wahrscheinlich auch mit dem Unternehmen, wo Sachen testet und dort wird ja auch getestet, also dort ist ja nie der Anspruch, dass etwas perfekt sein muss. Sind ihr wahrscheinlich noch ein bisschen mehr getrieben, dass ihr schnell, also das fail fast eigentlich, oder dass man sagt so, lass uns das einfach mal testen und dann sehen wir dann schon, ob das funktioniert, statt im stillen Kämmerlein zu sein, kann ich mir vorstellen, oder bei euch?
Genau, das versuche ich auch immer ein bisschen zu leben, also dass ich eher, bevor ich irgendwie 100 Stunden über etwas diskutiert habe, dass ich es ausprobiere und dann halt, wenn es nicht klappt, bin ich die Letzte, die sagt, ziehen wir jetzt einfach weiter.
Ja,
und ändern wir es halt wieder und das Gute ist ja, dass dann meistens nicht alles wieder ändern muss, sondern dann weisst eben, was das nicht funktioniert hat und kannst dann das sehr dezidiert angehen.
Aha, ja. Dann im Intro habe ich kurz gesagt, dass du auch ständig am Lernen bist oder lernbegeistert bist. Hat es ein Thema, das dich sehr interessiert, aber du bisher einfach Zeit noch nicht gefunden hast dafür?
Ja, es gibt jetzt gerade so bei der Sozialpsychologie, das finde ich mega interessant und dort würde ich mich gerne ein bisschen vertieft damit auseinandersetzen. Das würde uns natürlich auch viel bringen, jetzt gerade in unserem Bereich. Ja. Ich meine, klar, Psychologie ist immer ein Bereich von der Wahrnehmung her, von wie man etwas sieht und wie man etwas angeht, vielleicht auch Prozesstreiben. Das sind immer Themen, aber ich würde mich mit dem Thema eigentlich gerne noch ein bisschen vermehrt auseinandersetzen.
Ja, okay. Ja, spannend. Sehr spannend. Es wird nie langweilig, oder?
Nein, definitiv nicht. Wir haben nie ausgelernt. Das ist so.
Ja, das ist so, ja. Gut, jetzt haben wir, würde ich sagen, sind wir schon ein bisschen warm. Jetzt jetzt würde ich sagen, jetzt kommen wir mal ein bisschen in die Vergangenheit zurück und so auf deinen Background schauen wir mal zurück. Eigentlich interessiert mich, was ist passiert, bis du in der aktuellen Position als CEO von der Soultank da sitzen darfst? Also.
Ja, einiges du.
Also ich habe ein paar Notizen gemacht. Du kannst schon mal anfangen, wo du denkst, es ist sinnvoll. Und ich hänge dann ein, ich habe ein paar Notizen und Fragen aufgeschrieben, aber du kannst gerne mal starten.
Ja, gern. Ja, ich habe ursprünglich habe ich das KV gemacht, also wie viele. Das war noch bei der Versicherung. Damals hat es Berner Versicherung noch gegeben. Vielleicht magst du dich noch erinnern, da mit den rennenden Bären.
Genau.
und das hat mir eigentlich schon recht gut gefallen. Und ich habe dort schon angefangen, die ganzen Formulare nach meinem Arbeitsprozess anzupassen, obwohl das eigentlich gar nicht so eigentlich mein Thema gewesen wäre oder hätte ich gar nicht müssen. Aber dort habe ich schon ein bisschen gemerkt, dass ich gerne halt die Sachen nach Prozess schon aufgliedern, so dass ich
und nicht optimieren auch, oder?
Und dass ich das Zeug schneller kann machen und nicht immer muss überlegen. Und, dort hat sich das schon ein bisschen rauskristallisiert, wo es hingeht.
Aber dort hat es wahrscheinlich... Ich meine, es ist eher eine neue Disziplin eigentlich, oder? Ja. Hat man wahrscheinlich noch nicht gerade daran gedacht, das wäre es denn, oder? Dort hat man das noch nicht so daran gedacht, oder?
Ich glaube, damals hat man auch so den Namen vielleicht eher in Corporates gehabt, dass man gewusst hat, okay, das ist irgendwie Human Factors
oder
Arbeitspsychologie und diese Sachen. Aber ich glaube, also in meinem Bewusstsein von den Leuten ist es noch nichts.
Ja,
das ist schon irgendwie 24 Jahre her, als ich dort war, also schon ein Zeitchen her. Nichtsdestotrotz hatte ich irgendwie das Gefühl, ich muss effizienter werden in der Arbeit.
Und ja, ist immer etwas Schönes.
Nicht auf das stützen, was es irgendwie schon gibt und wo einfach mir vorgesetzt wird. Also ich habe schon immer gerne kreiert auch und geändert und angepasst und optimiert. Und das hat sich da schon eben rauskristallisiert.
Super,
ja. Und nachher bin ich dann eher ein bisschen reisen. Also das war das mit Thema. Ich war in Neuseeland, Australien. Die Sprache Englisch ein bisschen mir angeeignet. Das bringt mir bis heute recht viel. Obwohl es immer noch Verbesserungspotenzial
gibt. Geht es, glaube ich, immer, oder?
Aber nachher bin ich dann zurückgekommen und habe beim Jelmoli im Kundendienst gearbeitet.
Okay, ja.
Also dort bin ich wirklich dann sehr direkt mit Kunden in Kontakt gekommen. Ja. Ist aber auch nicht irgendwie so mies gewesen.
Was sind denn das? Also was ist dem Kundendienst gegangen? Ist es vor allem um Bestellungen gegangen,
es
ist im Warenhaus.
Ort. Und dort, dort ist irgendwie um Zollvereinbarungen, also da, die Formulare, die man dort hat, müssen ausfüllen, wenn sie etwas wollen rausnehmen.
Ja.
Oder dann war Beschwerden auch und so Sachen, die man müssen behandeln. Wenn es gut ist, war dort, dass wirklich so der Dienstleistungscharakter hast du müssen leben dort. Und immer freundlich bleiben, verständnisvoll.
Ja.
Ich glaube, das hat mir auch, auch wenn es nichts war, hat mir viel gebracht.
Man nimmt immer etwas mit aus jeder Position, glaube ich.
Dann habe ich aber gewusst, ich werde noch ein bisschen weiter reisen und bin auf Thailand und habe in einer Tauchbasis gearbeitet für 9 Monate in Koh Samui. Das hat mir auch, hat mir einfach irgendwie den Tellerrand noch ein bisschen. Also ich konnte drüber schauen.
Ja. Also du hast vorher schon getaucht und bist dann dort, oder hast du das dort eigentlich auch gelernt von Grund auf? Oder?
Ich konnte vorher schon können und dort habe ich aber einfach nochmal das Wissen ein bisschen vertieft, aber ich habe eigentlich im Office gearbeitet und bin am Strand Flyer verteilt. Also,
das klingt aber auch schön, oder? Vor allem, wenn man jetzt rausschaut, oder Dezember kalt, gibt einem gerade wieder ein bisschen warm. Ja.
Stimmt. Ja, und nachher bin ich dann ins Marketing reingekommen und habe bei der Jucker Pharmart gearbeitet und durfte dort auch wieder bin ich ein bisschen reingerutscht, also ich habe die Webseite einerseits umgestalten, andererseits bin ich im Hof, habe ich die ganze Beschilderung geändert, weil ich das Gefühl hatte, die Leute wissen nicht wohin. Ja. Und auch da wieder, oder? Das ist wieder, hat wieder auf das ein bisschen abgezielt.
Ja, definitiv, im Nachhinein, definitiv. Also, vielleicht noch kurz rasch, Jucker Farm, ist ein Erlebnishof, oder?
Ja, genau, in Seegraben und in Jonoiste. Und dort habe ich... auch als eben gerade Junge darf ich in den Bereich vom Marketing einsteigen, zusammen mit dem Martin Jucker, der mir Mein Chef warst du.
Ja. Okay, sehr schön. Ja. Und nachher ist es ja, glaube ich, weitergegangen, so im Eventbereich und Marketing, oder?
Genau, wo du, ja. Ja, und dort habe ich für das Lady-Schiff geschafft. Mhm. Das ist, kann man mieten für Grossanlässe. Und dort ist auch wieder Koordination, Organisation im Vordergrund gestanden.
Ja.
Das habe ich auch total lässig gefunden. Es ist, ja, man muss mit so vielen Stakeholdern reden. Also, wenn man mit einer Braut redet, die ihre Wünsche äußert für ihren Traumtag und bis hin dann, mit dem Catering-Personal, ja, wo hat müssen wissen, wo sie jetzt platziert sind, oder Musiker, die gekommen sind.
Das war in Rapperswil, gell?
Ja, das Schiff ist in Schmerike, ja, hat's gestartet und ist aber bis auf Zürich mit dem, ja.
Okay. Spannend, ja.
Ja.
Und nachher hast du ja diesen Bereich eigentlich ein bisschen verlassen, oder? Und bist selbstständig gewesen als Webdesignerin.
Ja, richtig.
Und wieso der Schritt? Also du hast ja am Anfang schon ein bisschen gesagt bei der Jucker Farm, eben, dass du schon mit den Webseiten in Kontakt gekommen bist. Ist das so ein bisschen ein Ausschlag gewesen, oder?
Ja. Also ich habe irgendwie gespürt, dass ich selber noch etwas aufbauen muss und dass ich, so nach einer Zeit habe ich immer gefunden, so, okay, jetzt weiss ich irgendwie alles und jetzt ist es so Alltag und es ist immer ein bisschen etwas Ähnliches, auch wenn es natürlich immer wieder Sachen gegeben hat, die anders gewesen sind. Aber so im Grundsatz ist es immer ähnlich gewesen. Und ich habe dann irgendwie gewusst, okay, ich muss etwas machen, wo ich immer wieder wechselnde Sachen machen kann.
Und das ist natürlich immer schön an Kundenprojekten, oder? Ja. Das ist, bei mir ist es auch immer so ein bisschen ein Hin- und Her-Gumpen. Ich war schon Product Owner gewesen,
ja,
und dann hast du in Anführungszeichen nur dein Produkt und du kommst nie eigentlich aus dieser Box raus, oder, wo du hast. Und bei Kundenprojekten hast du natürlich den Vorteil, dass du immer und immer wieder irgendwie mal etwas Neues siehst, auch immer etwas Neues lernst.
Voll.
Es hat natürlich in beide Richtungen Vor- und Nachteile. Du kommst natürlich im anderen auch viel tiefer in die Thematik hinein, aber ja, ich verstehe das natürlich, ja, den
Ansatz, also ich glaube, das ist so die schöne Agentur.
Ja.
Weißt du jetzt auch, dass man kann viel mehr lernen, man kommt immer wieder in neue Bereiche hin und das finde ich mega cool.
Ja, das glaube ich. Das
habe ich dort für mich entdeckt.
Ja. Genau. Was sind dort so Kunden gewesen, die du hast? Also hast du gerade noch Kontakt gehabt mit deinen vergangenen Positionen, also Unternehmungen, oder wie hast du dort?
ich glaube, ich bin ein bisschen naiv in das Ganze hineingegangen. Also ich habe die Kontakte haben mir schon noch ein bisschen gefehlt, das habe ich noch müssen aufbauen.
Ja.
Ich habe dann aber mich auch immer wieder erkundigt, was man noch machen könnte und wo es weitergehen könnte. Die Kunden waren dann eher kleinere Firmen gewesen, so in der Umgebung, so im Lindgebiet. Und dort durfte ich die Webseiten bauen.
Ja.
Grössere Webseiten waren aber dort gar nicht drunter gewesen.
Ja.
Aber ich habe dann immer ein bisschen mich erkundigt, was ich sonst noch anhängen könnte, um auch ein bisschen mehr Sicherheit zu gewinnen. Mhm. Weil von dem allein, ich bin dann auch einmal zu grosszügig gewesen, habe die Preise angeboten. Und einfach, weil ich das Gefühl hatte, ich muss die Erfahrung noch sammeln. Aber das ist mir dann so ein bisschen, hat dann nicht so gut funktioniert. Und dann habe ich gewusst, ich brauche noch irgendwie ein bisschen Sicherheit. Und bin dann auch bei den Stellenausschreibungen wieder ein bisschen schauen. Und habe geschaut, ob es Stellen gibt, wo ich gleich als Freelancerin kann arbeiten kann. Und bin ich dann auch fündig geworden.
Ja.
Und habe dann dürfen im kantonalen Steueramt in Zürich dürfen einsteigen. Und dann bin ich dann fast 4 Jahre eigentlich, habe ich in grösseren Projekten dürfen mithelfen.
Okay, also in welchem Bereich war denn das vor allem dort?
Es war ein grösseres Projekt, wo man die Steuererklärung hat wollen, papierarm machen
wollte. Ah, ja.
Genau.
Ja, okay.
Also den ganzen Prozess dürfen begleiten.
Okay.
Es hat Spass gemacht und dort habe ich gewusst, okay, das ist, jetzt habe ich meinen Bereich gefunden. Ich will grössere Projekte können begleiten. Ich würde in Informatik oder digitalen Produkten mitarbeiten, weil es noch so viel Potenzial hat.
Und nachher war ja, glaube ich, auch, hast du wahrscheinlich noch gesagt, dass du nachher eine Weiterbildung gemacht hast, oder? Also du bist dann, ich glaube, jetzt bin ich gar nicht sicher, du bist zuerst noch an der in Rappi gewesen.
Genau.
Also ich bin nicht ganz sicher gewesen, was ich...
Ja, ja, das ist die höhere Fachstelle für Betriebswirtschaft.
Okay,
ich kann auch in Rappi machen, am Berufs- und Weiterbildungszentrum.
Ja, ja.
Das habe ich sogar mit meinem Mann zusammen besucht.
Ah, okay. Sehr schön.
Sind wir 3 Jahre zusammen in der Schule. Und das hat mega viel gebracht, halt betriebswirtschaftlich sich dort aufzustellen. Das ist sogar, glaube ich, noch während meiner... oder kurz vor meiner Selbstständigkeit gewesen. Mhm. Und das hat mir natürlich den Rucksack dort dahingehend gefüllt. Also dort hast du über die ganze Bandbreite von Buchhaltung, wo mir ja nicht so gelegen ist dort, über Personalführung bis hin zu projektbezogene Themen. Sind das gewesen.
Ja.
Okay. Sehr breit aufgestellt.
Ja, das glaube ich.
Ist die Ausbildung.
Das glaube ich, ja. Und in dem Fall, das, was du angesprochen hast, nachher die Weiterbildung war ja, wo du dann in Rapperswil, und also der Ost ist es ja heute, oder? Die Ostschweizer Fachhochschule. Dort hast du den Master gemacht, oder?
Ja, genau. Das ist der MAS in Human Computer Interaction and Design. Ich bin immer so ein bisschen Jobs anschauen, die mich extrem anmachen und die ich gerne ausführen würde. Und dort habe ich immer wieder das gesehen, dass das als gute Voraussetzung könnte gelten.
Okay, ja.
Und darum bin ich auf die Ausbildung aufmerksam geworden. Und ja, es war eine von meinen besten Entscheidungen gewesen, finde ich.
Ja, man muss sagen, es hat
Zeit wieder machen.
Ja, das glaube ich. Ja. Also ich kenne mehrere Personen, die das auch gemacht haben, den Lehrgang. Und ich habe bisher nichts Schlechtes gehört darüber, muss man schon sagen. Ja,
ja, es ist auch in der Breite halt UX sehr breit gefächert, aber oder eher vielleicht User-Centered Design.
Ja, ja.
Und alle Aspekte fließen so ein bisschen rein und du kommst mit Leuten in Kontakt, die eher vielleicht im Visual Design zuhause sind, dann andere, die eher in der Entwicklung zuhause sind und dann wieder andere, die eben so eher aus dem Betriebswirtschaftlichen gekommen sind. Und das war ein mega guter Mix gewesen.
Aber es ist schon auch relativ breit gefächert, oder? Also Thematik. Also man geht wahrscheinlich nicht extrem immer in die Tiefe bei allem, aber man weiss halt dann sehr viel zu dem Thema. In der Breite, oder vor allem, oder auch, oder?
Also, jetzt für mich ist natürlich relativ viel neu gewesen, oder halt nicht, ich konnte vieles vertiefen, weil ich aus dem Betriebswirtschaftlichen gekommen bin. Aber es hat ja eben dann auch Leute gehabt, die zum Beispiel Bachelor im Interaction Design hatten. Und für die ist dann das andere die Vertiefung gewesen.
Ja.
Und von dem her hat sich das noch gut ergänzt. Und je nachdem, woher das man halt kommt, tut man dann halt die anderen Themen eher noch vertiefen, aber man hat schon dann so das Gesamtbild und Gesamtbreite eigentlich, wo man abdeckt damit. Mhm. Ist nachher so ein bisschen UX-Generalist, finde ich.
Ja, ja. Ja, ich meine, das ist auch wichtig, dass man weiss, was gibt's auch alles, dass man an vielen Orten auch weiss, wie funktioniert das? Man kann ja dann immer noch tiefer rein, oder muss auch meistens noch tiefer rein, weil, ja, und während dem Studium ist ja das noch gewesen, wo du dann eigentlich schon zur heutigen Unternehmung gewechselt bist, oder? Also zu Soltank gekommen bist, oder? Am Anfang als UX-Consultant. Willst du dir noch etwas dazu sagen, wie das gekommen ist, oder ist das, ja?
Ja, also auch in dieser Ausbildung gibt es ja verschiedenste Dozenten und unter anderem war dort der Marcel Uhr Dozent. Und er hat uns Prototyping ein bisschen näher gebracht. Auch so ein bisschen Vertiefung gegeben. Und dort bin ich dann immer so ein bisschen schauen, wo die Dozenten dann so arbeiten, machen. Und der Marcel war eben wieder Soltank und hat dort auch Stellen ausgeschrieben gehabt. Und dann habe ich gefunden, ich probiere es jetzt einfach mal, weil das wäre genau der Bereich, wo ich gerne reinkommen und wo mir Spass würde machen. Und vorher bin ich in einem Start-up unterwegs gewesen, wo ich aber mich dann einfach nicht mehr so wohl gefühlt habe und habe ein bisschen mehr Sicherheit auch diesbezüglich wieder gebraucht. Und darum bin ich dann beim Marcel dann schlussendlich gelandet.
Ja, und eben, ich würde ja behaupten, wenn man jetzt anschaut, ist ja das eine gute Entscheidung gewesen, oder? Eben, du bist dort gewesen als UX-Consultant und nach 2 Jahren hast du dann eigentlich den Marcel so weit beerben, sage ich jetzt mal so. Ich weiss nicht, ob das ein bisschen despektierlich ist. Aber wie ist es zu dem gekommen, dass du jetzt die CEO-Rolle hast?
Es ist dazu gekommen, also der Marcel und ich haben uns auch während er die Rolle noch hatte als CEO, haben wir uns immer ein bisschen austauscht und haben uns überlegt, ja, was können wir anders machen, also was können wir verändern oder wo braucht es vielleicht auch noch ein bisschen mehr Vertiefung jetzt für die Firma Soltec. Und dann irgendwann ist es dann so wie gewesen, dass er gesagt hat, hey, look, ich will mich eigentlich zurückziehen als CEO und ich könnte mir dich in dieser Rolle vorstellen. Und ich bin dann, es war kurz vor meiner Ferien, dann so in die Ferien mit dem Gedanken und habe mir dort mich lange unterhalten mit meinem Mann. Aber es ist eigentlich relativ rasch klar gewesen, dass ich diese Herausforderung auch würde wollen annehmen. Auch da wieder, es ist ein bisschen... ich habe gefunden, ja, im schlimmsten Fall kann ich es nicht so gut. Und dann gehen wir halt wieder einen Schritt retour oder schauen wieder. Aber verlieren kann ich nichts. Und das ist eine einmalige Gelegenheit, anzunehmen. Und ja, weil ich so denke, so eine gestandene Firma ist, 21 Jahre inzwischen, wo sie auf dem Buckel hat, ist es für mich eigentlich die beste Voraussetzung gewesen, um das Risiko einzugehen.
Ja. Du hast ja gerade gesagt, also eben der Marcel ist ja, ich habe mir aufgeschrieben, irgendwie 18 Jahre, wahrscheinlich ist er aber die ganze Zeit eigentlich als CEO dort gewesen, auch sehr bekannt, so in der Branche und so. Wie ist das für dich gewesen? Ist das einfach gewesen oder eher schwierig, auf ihn zu folgen? Also, weil einfach die Bekanntheit ein bisschen da ist, oder?
Ja, gute Frage. Also, man muss auch dazu sagen, dass mich ja dort der Marcel auch ein bisschen begleitet hat und er hat mir natürlich auch gewisse Türen können öffnen. Und das hat er auch gemacht. Und ohne das wäre es wahrscheinlich nicht gegangen. Also, sprich eben, dass ich jetzt auch darf dozieren an gewissen Orten, das gibt einem automatisch auch wieder ein bisschen Bekanntheitsgrad.
Genau.
Andererseits engagiere ich mich auch so gehe ich zu Anlässen regelmässig und schaue, dass ich dort auch unter die Leute komme. Aber ja, es ist schon... Natürlich hatte ich dort ein bisschen Angst gehabt, dass dort zurück könnte gehen, weil der Marcel einfach halt den Bekanntheitsgrad hat. Aber er ist ja immer noch 10% jetzt bei uns tätig.
Ja.
Von dem her ist es, geht's eigentlich.
Ja, aber ich bin nicht sicher gewesen, oder ist das am Schluss fast ein bisschen eine Bürde, oder? Dass man immer so sagt, der Marcel und am Schluss geht's halt ein Zeitchen, bis man dich vielleicht auf dem Radar hat. Aber ich meine, das ist manchmal halt auch eine Zeitfrage, oder? Also,
ja,
und in vielen Projekten mal, also eben je mehr Projekte, die du machst, je mehr, dass du irgendwie Dozentin bist, eben du bist an der HSLU, habe ich gesehen, du bist an der Ost, du bist der ZHW. Aber ich meine, da schaffst du jetzt gut dran, dass man den Soltec eigentlich mit deinem Namen so verbindet, natürlich. Ja,
das stimmt. Ja. Also, ich glaube, jetzt gerade so Weiterbildungen sind ein idealer Case, um ein bisschen unter die Leute zu kommen und eben den Bekanntheitsgrad ein bisschen zu erhöhen.
Ja.
Halte ich immer für ein relativ gutes Marketing-Tool.
Das glaube ich, ja.
Aber nicht nur natürlich.
Nein, klar.
Man bleibt vor allem am Puls. Und das ist das, was auch extrem wichtig ist, finde ich, dass man eben dort den Puls nicht verliert. Und man muss sich immer wieder Gedanken machen, hat sich in dem Bereich jetzt etwas geändert oder...
Ja, und ich glaube, wenn du immer bei der gleichen Methodik bleibst, sagst du so, ich bin da sehr effizient, aber es gibt so viel Wandel oder in diesen Bereichen, in Kreativprozess, aber auch in Designprozessen, wo man muss sagen, wenn man da nicht am Ball bleibt und dann halt 10 Jahre das Gleiche machen will, irgendwann ist man dann plötzlich halt wahrscheinlich weg vom Fenster, oder? Also,
ich könnte mir das auch vorstellen, weil es hat so schnell wechselt. Ich meine, schlussendlich gibt es ja schon so lange und eigentlich ist es nichts komplett Neues, oder?
Nein, also, eigentlich nicht. eigentlich nicht.
Also man hat immer das Gefühl, das klingt jetzt alles so fancy und neu, aber eigentlich ist es nicht neu, sondern man hat vielleicht andere Namen gegeben,
was
man macht, aber schlussendlich... hat sich die Welt jetzt nicht massiv verändert, nur wegen dem.
Ja, klar, klar.
Aber trotzdem, natürlich gibt es immer wieder neue Methodiken, die man lernen muss und wo man auch kann, ich glaube, ich glaube, es gibt es einfach auch gar nicht, dass wir im UX-Bereich alles können und alles gut können, oder?
Nein.
Ich glaube, da muss man auch...
Wäre, glaube ich, nicht ganz so seriös, oder? Wenn man dann sagt, man kann alles anbieten, das, ja.
Nein, wäre nicht seriös, denke ich auch. Also, da braucht es sicher Vertiefung in gewissen Bereichen.
Das Gute ist natürlich noch, oder? Du bist ja eigentlich auch durch den Marcel, der auch doziert hat zu den Soul Tank gekommen, ist denn das auch noch so ein bisschen ein Hintergrund, dass man sagen kann, gut, man hat da auch einen, so einen Talentpool, je nachdem, wo man kann sagen, weil ich habe gesehen, deine Mitarbeiter und die Mitarbeiter haben so ein bisschen einen ähnlichen, also ist logisch natürlich thematisch, einen ähnlichen Hintergrund. Ist denn das auch so ein bisschen aus dem heraus auch schon entstanden, oder?
Ich glaube, das hat auch ein bisschen damit zu tun, dass ich weiss, was man lernt. Und dass ich weiss, dass wenn man jetzt den MAS hat, dass man relativ prädestiniert ist für den Job, den wir machen bei Soul Tank.
Ja.
Das muss aber nicht für jede Agentur gelten. Es kann ja auch sein, dass in einer anderen Agentur vielleicht das Interaktionsdesign eine grössere Rolle spielt. Und dann müssen wir vielleicht eher andere Weiterbildungen anschauen. Aber jetzt für uns, wo wir ja auch ein bisschen generalistisch sind, eignet sich die Ausbildung schon sehr gut.
Ja,
es haben ja nicht alle die Ausbildung, aber es ist schon ein Bereich gewesen, wo ich die Leute dann auch kennengelernt habe.
Und
das Netzwerk vorhanden ist und wo man eben halt ein bisschen weiss, was man dort lehrt und was man mitbekommt auf den Weg. Und das zu wissen ist halt wertvoll.
Glaube ich. Ja, ich meine, es ist natürlich auch eine schöne Ausgangslage als Unternehmung, weil wie oft hat man die Möglichkeit, außerhalb von einem Bewerbungsgespräch mit den Leuten vielleicht schon einen Austausch zu haben? Das hat man an gewissen Meetups, wo man kann besuchen und die Leute kennenlernen. Oder eben jetzt halt eben in einer Weiterbildung, wo man auch noch gesehen hat, wie viel versteht die Person denn, oder ja, wie aufnahmefähig ist. Also, ist natürlich sehr positiv eigentlich, oder?
Ja, und es ist so individuell auch.
Ja.
Und ich finde das eben auch so im Bewerbungsgespräch, oder? Also ich meine, klar kann man das mehrstufig machen, aber schlussendlich ist es ein Verkaufsgespräch auf beiden Seiten irgendwie, oder? Also man versucht ja, von der Firma zu überzeugen und der Kandidat oder die Kandidatin versucht, von sich zu überzeugen. Und das ist schon noch schwierig, zum Teil dann so die Feinheiten herauszufinden, wie gut passt es wirklich zusammen.
Ja, und es hat halt auch noch andere Hintergründe, oder? Ich meine, je nach Gespräch, oder, geht es halt auch noch um, weiss auch nicht, Lohnforderungen, die dann halt manchmal ein bisschen kontraproduktiv sind, wenn man eigentlich über das muss reden und vielleicht nicht ganz so, vielleicht so offen oder so frei kann reden wie an einem Gespräch, wo man einfach so ein Smalltalk hat oder in der Schule oder wie auch immer. Ja, ich glaube, ich mache wahrscheinlich schon ein bisschen etwas aus.
Wobei, also ich habe jetzt die Kandidatin, habe ich jetzt zwar über den Kanal kennengelernt, aber auf die andere Seite, also die Lohngespräche bleiben ja.
Die bleiben gleich, natürlich.
Oder? Die musst
ja
gleich führen, irgendwo durch.
Das ist recht, ja.
Und das unterhaltest du dann irgendwie schon nicht so also Anlass, finde ich.
Nein, das sicher nicht, ja. Also in der Schweiz sicher nicht.
Also das ist eigentlich viel offener.
Ja,
ich glaube, dann hätten wir ein bisschen mehr Gleichheit in diesem Bereich.
Ja, ich glaube es eben auch, ehrlich gesagt, ja. Genau. Jetzt haben wir eigentlich schon viel rund ums Alltag herum geredet, aber noch nicht drüber. Ich habe also Punkte. Ich habe Firma Soul Tank. Hättest du kurz pitchen, was ihr so als Angebot habt, was ihr möchtet?
Ja. Soul Tank ist eine kleine UX-Agentur. Wir sind in Zürich zu Hause. Momentan sind wir die Sechste im Team. Und es ist so, dass wir eigentlich den ganzen User-Center-Prozess User-Centered-Design-Prozess begleitet bei Firmen. Wir haben vor allem die Stärke ist bei uns so in der Evaluation dann und so Reviews von UX und Usability. Aber wir machen auch Prototypes und begleiten Teams dabei, eben um ihre Ideen zu visualisieren. Also einerseits, dass man sie visualisiert, aber auch, dass man eben Leute dazu holt. Dass man herausfindet, was wird schlussendlich wirklich gebraucht. Und für das versuchen wir natürlich immer vorher eine Research zu machen. Ja. Das geht nicht immer. Aber immer, wenn wir können, dann versuchen wir das zu machen. Und wenn wir der Research gemacht haben, wissen wir ja, was, in welcher Situation sind die Menschen, wenn sie ein bestimmtes digitales Tool brauchen. Mhm. Und wenn wir das wissen, sehen wir die Motivation, wo sie im Prozess sind, was der ganze Kontext ist. Mhm. Und können dann anhand von eben Prototypes oder Wireframes ein sogenanntes UX-Konzept erstellen, wo wir beschreiben, wie das sich die Person würde durch das digitale Tool bewegen und was dass das eigentlich alles muss erfüllen, damit Ziel auch erreicht werden, und zwar eben aus User-Sicht. Ja. Da kämpfen wir manchmal auch ein bisschen damit, dass, ja, dass man gewisse Ideen hat und die will man unbedingt umgesetzt haben als Firma. Aber schlussendlich ist ja das nicht unbedingt das, was die User brauchen oder wollen.
Ja.
Und dort sehen wir uns ein bisschen als Anwalt von den User und, ja, hinterfragen dann auch, ob es etwas wirklich braucht oder ob man es noch reduzieren kann. Mhm. Und dann eben gehen wir die auch überprüfen, dann auch wieder mit echten User, wo man...
Mhm. Ist denn das vor allem im digitalen Bereich, eben wenn es so Webseiten, Apps, in die Richtung, oder habt ihr auch aus dem raus noch, oder, also ihr bietet es glaube ich an, oder eigentlich aus dem, oder, aber ich nehme an, die grösste, also ich glaube, es ist an vielen Orten, glaube ich, ausserhalb vom Digitalen noch nicht so angekommen, oder? Oder stimmt. Sehe ich das?
Nein, stimmt schon. Ja. Also im Grunde genommen kennst du irgendetwas
auf
Usability Test. Ich meine, wir haben da so einen
Kamerahalter.
Kamerahalter, ja. Und rein theoretisch kannst du ja dort auch schauen, ja, wie fühlt sich das an?
Ja.
Kann ich alle Geräte dort hin tun, die ich habe und so weiter. Also, das Prinzip bleibt das Gleiche, aber es wird vor allem im digitalen Bereich angewendet. Mhm. Ich finde das auch, ja.
Kannst du dir das erklären? Glaubst du einfach dort, dass das Know-how in diesem Bereich halt von dort her gewachsen ist und am anderen Ort noch nicht so breit gestreut ist, oder?
Ich glaube schon. Also ich glaube nicht, dass es gar nicht gemacht wird. Das heisst einfach nicht so.
Ja,
also wenn du irgendwie, weißt du, so Pläne zeichnest als Architekt, ist es ja eigentlich nichts anderes als ein Wireframe von deinem Haus nachher.
Ja,
oder?
Ja,
das ist echt, also man darf verbildlichen. Und im Prinzip wird es schon gemacht, es wird einfach nicht so genannt. Und wahrscheinlich sind es dann nicht UX-Experten, die das überprüfen nachher, oder?
Und es wird vielleicht nicht mit Kunden testen, ja, je nachdem. Oder das ist vielleicht noch etwas, was fehlt, so in dem Bereich, wenn du das Bauen ansprichst. Oder?
Ja, da gibt es auf jeden Fall etwas. Neuerdings.
Okay.
Und zwar wird das in Zürich jetzt auch gemacht. Und zwar gibt es ein Team, das eine Halle gemietet hat. Aha. Und die beamen den Plan auf den Boden in Echtgrösse.
Okay.
Und dann das Möbel reinstellen. Und dann kannst du als Bauherr durchlaufen und überprüfen, ob das alles so funktional ist, wie du das denkst.
Okay, ja, das also ist aber sehr nice. Ja.
Das ist eigentlich nichts anderes, als wir machen, oder?
Ja, richtig, ja. Und auch dort hat es ja den gleichen Grund eigentlich. Manchmal habe ich das Gefühl gehabt in diesem Bereich, dass man es ein bisschen falsch versteht von Kundenseite. Es gibt ja gewisse Kunden, die sagen, das mache ich jetzt einfach, dass es gemacht ist, dass ich ein Höckeli dahinter mache, ich kann es mit Kunden abtesten. Aber ja, meistens, man sollte es ja eigentlich machen, weil es ist in dem Stadium vom Projekt einfach auch günstiger noch. Und ja, also ich habe schon oft auch so ein bisschen gehabt, ja, wir müssen da einfach eigentlich das Höckeli dahinter haben, dass man es gemacht hat.
Ja, stimmt.
Aber es sollte halt eigentlich eine Hilfestellung sein, oder? Und als das verstanden wird, aber, ja.
Ja, die Kunden kommen dann auf uns zu und sagen, ja, wir brauchen noch Bestätigung, dass es auch gut ist.
Ja,
und dann so, ja, okay, schauen wir mal.
Ja, nein, aber nein, ist natürlich sehr spannend, ja. Jetzt deine Aufgabe, oder? Also, du hast jetzt, gesagt, eben, du hast als, UX-Consultant gestartet, bist jetzt CEO.
Mhm.
Wie hat sich deine operative Mitarbeit verändert, oder? Weil du hast natürlich jetzt auch noch andere Aufgaben dazu bekommen.
Stimmt. Ich bin immer noch recht intensiv in den Projekten drin. Das ist doch ein Los von den kleinen Unternehmen, oder?
Ja.
Und es ist aber schon so, dass wenn wir uns wieder entwickeln als Agentur, muss ich dort eigentlich ein bisschen zurückstehen und versuchen, ein bisschen mehr das Strategische anzugehen. Das bleibt tatsächlich recht auf der Strecke.
Ja.
Aber das wäre schon geplant, dass ich mich aus dem Operativen ein bisschen mehr zurückziehe. Allerdings wird es nicht ganz aufgeben. Also ich will einfach auch den Puls immer fühlen und immer ein bisschen sehen, wo sind die Anforderungen. Und ich glaube, man ist einfach auch besser als Geschäftsleitung, wenn man weiss,
was man macht.
Ja, was Mitarbeiter durchmachen oder was für Herausforderungen sie haben. Oder? Und ich glaube, dann kann man auch wieder UX im Betrieb anwenden.
Aber ich wollte sagen, es wäre nicht gut, wenn du am Schluss, auch nicht despektierlich gemeint, am Schluss nur den Chefsessel hättest und delegierst. Weil eben in dieser Position ist es eigentlich sehr positiv, wenn du noch ein bisschen dabei bist und merkst, okay, das sind Pain Points in unserem Prozess, die könnten wir optimieren und dir dort vielleicht die Zeit rausnimmst und nicht mehr produktiv bist und sagst, ich arbeite jetzt vielleicht an diesen Sachen.
Stimmt. Ja. Klar ist halt einfach immer, ich meine, Kundenprojekte sind immer das Wichtigste.
Ja, natürlich. Jetzt natürlich, eine Agentur natürlich.
Und dort besteht dann halt einmal Gefahr, dass man, das andere muss man so ein bisschen im freien Geist haben, man muss ein bisschen auch rausstehen und die Entwicklung machen. Und wenn du den Raum nicht hast, dann ist es geht es halt auch nicht. Und ich glaube, dort muss man sich dann halt gleich ein bisschen mehr abgrenzen, als dass ich das bisher schaffe, um strategisch weiterzukommen mit der Firma.
Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen. Ich kenne es halt auch, wenn man so ein bisschen sieht, wenn man mal so ein paar Stunden schaut, wo man kann verrechnen und nicht kann verrechnen und dann irgendwie in der Geschäftsführung innen dann halt, also wenn 30-40% kann verrechnen, tut das irgendwie schon weh, weil du denkst, ich bin ja die ganze Zeit am Arbeiten.
Ja,
das tut halt schon noch weh. Oder ich meine, das hast du halt eine Zeit lang auch als Projektleiter oder sonst so gehabt, wo viel halt die Abstimmungen innen gewesen bist, aber oder eben halt auch in Sales natürlich, oder jetzt als Geschäftsführerin, das ist alles ein Teil davon. Wo,
Akquisition, all diese Geschichten, ich meine, das schenkt nicht direkt ein, aber es braucht es, damit nachher dann, damit alle Leute beschäftigt sind auch. Ich
glaube,
fast schlimmer als zu viel zu tun, ist zu wenig zu tun für Mitarbeitende.
Ja, definitiv,
Und das ist nicht angenehm, das hilft niemandem.
Das glaube ich, ja. Ich habe mir noch so ein bisschen aufgeschrieben, so betreffend Herausforderungen in diesem Bereich. So grössere Firmen vor allem haben schon auch so eine gewisse UX-Kompetenz in-house aufzubauen.
Ja.
Wie siehst du das? Also, ich habe eine relativ klare Meinung, siehst du das eher als positiv, dass man so auf Augenhöhe kann diskutieren kann? Oder sagst du, es kann uns natürlich ein bisschen schaden. Eben, wir verlieren vielleicht den Auftrag, weil man sagt, das testet man intern. Oder sagst du, es braucht immer den Blick von außen?
Ja, also ich glaube, dass die Zauberformel tatsächlich drin liegt, dass man zwar intern ein UX-Kernteam hat, aber dass man sich gezielt nach einer Hilfe von außen holt, eben zum Beispiel zum Testing machen. Oder also man kann sogar intern einen Prototype, aber schaut es an von außen an, weil das ist du kannst einfach, ich vergleiche es immer ein bisschen mit dem Bild von Findet Walter. Kennst du, oder? Ja. Also hast du ein Swimmelbild, mega viel drin. Und dann ist irgendwo der Walter. Und der das gezeichnet hat, oder die das Rätsel schon gelöst haben, werden beim zweiten Mal viel schneller den Walter finden.
Ja.
Und genau das ist das Problem. Also sobald du dich vertiefst mit deinem Produkt, bist du schon versaut. Du bist schon nicht mehr die richtige Person, die das noch beurteilen kann, ob es
oder entschuldigst halt auch gewisse Sachen ein bisschen schnell, oder? Ja. Also ich hatte das auch schon gehabt, wo halt irgendwie, wo dann, also du weißt, wo das Problem ist und weißt, das ist eigentlich ein kleines Problem. Und dann sagst du, das können wir jetzt nicht anders. Die Daten haben wir jetzt zum Beispiel nicht, um die anzuzeigen. Und jemand von außen sagt so, wieso sind die Daten nicht da? Da kommt nicht raus, oder? Und das sehe ich meistens wie als grösstes Problem. Nicht, dass man zu viel Goodwill hat, sondern ich glaube, das ist menschlich, dass man dann sagt, ich weiss, das wird dann irgendwann in einem Projekt umgesetzt, aber als Außenstehender sagt man, hey, das fehlt, da kommt man nicht raus, oder?
Und das muss man ja auch ein bisschen unterscheiden dann, oder? Und wie dringend ist es wirklich, oder geht es eben halt auch später, weil ich finde, bei UX ist nicht nur wichtig gegenüber von den User, sondern man darf ja die Mitarbeiter oder die Projektteams auch nicht vergessen. Und die haben ja auch einen Druck und meistens Zeitdruck. Und auch dort, finde ich, sollten wir usable werden oder ein bisschen besser werden, dass man eben das schon auch mit berücksichtigt. Und dass man nicht nur klar am Schluss entscheidet der User, ob es gut ist, aber vielleicht muss man das dann halt so ein bisschen in verdaubare Schritte runterbrechen, um dort hinzukommen, oder?
Ja.
Und dass nicht alles auf das Mal kann oder muss. Und dass man dann halt entscheidet, hey, welche Features sind wirklich entscheidend?
Ja.
Oder? Also, wenn ich zum Beispiel irgendwie eine App habe von einem Backofen und ich kann nicht die über die App einschalten zu einer bestimmten Zeit, dann fehlt mir etwas. Wieso sollte ich denn überhaupt eine App haben?
Ja.
Und genau um solche Sachen geht es. Und ich glaube, das kann man als Projektteammitglied, als Kernteam gar nicht mehr beurteilen.
Ja, ist sicher schwieriger, definitiv. Und ich meine, wichtig ist halt auch vom Blick von aussen. Also ich bin übrigens genau gleicher Meinung wie du. Also ich finde, komplett intern machen ist schwierig, eben aus diesen Gründen. Ja. Komplett extern finde ich eben auch schade, wenn das Know-how nicht rum ist, weil ich finde es ja auch schöner, also auch in meiner Position finde ich es schöner, auf dieser Seite mit jemandem zu reden, wo eigentlich auf Augenhöhe ist. Das ist extrem wichtig und auch schön, dass man sich eigentlich challengen kann und nicht einfach sagt, ah ja, der Externe hat das gesagt. Dann ist es so ein bisschen, das ist ja dann auch das Verstecken hinter dem Externen, dass man sagt, so der Kunde hat gesagt oder der Externe hat gesagt, das finde ich auch ein bisschen schade, sondern so ein bisschen das Challenge muss immer da sein.
Aber manchmal kann man das eben auch genau nutzen, oder? Dass man von extern kommt und dass man eben halt, die Rolle auch muss einnehmen muss, dass man kritisch ist.
Ja.
Und das kann dann, also oftmals hören wir in den Projektteams, endlich sagt es nochmal jemand von uns. Ich habe das schon 100-mal gebracht, mir hört man nicht mehr zu.
Ja.
Und dort kann man das natürlich dann gerade nutzen und einspielen. Und, also ohne, dass man dann Vorwürfe macht, wieso haben ihr nicht auf mich gehört? Aber hey, look, jetzt haben wir schwarz auf weiß und
ich finde es halt auch gut.
Andere.
Also ich finde es auch gut, die Grundlage, um miteinander zu reden. Oder? Also ich habe das in meiner Product Ownership sehr oft müssen am Anfang ein bisschen schmerzhaft lernen, oder? Wenn ich einfach gesagt habe, nein, das funktioniert nicht, wenn ein Input gekommen ist.
Ja.
Es war mein Bauchgefühl gewesen, oder? Und ich habe dann halt mit der Zeit immer mehr angefangen, halt eben das mit User abzutesten. Und User können ja auch jemand im gleichen Unternehmen sein, wenn er nicht extrem in dem Kuchen drin ist, in dem Projekt drin, oder? Und da kannst du einfach so, bei grösseren Unternehmen laufst du einfach durch den Gang durch und sagst, okay, was findest du besser? Und dort habe ich damals mit dem Projektteam gesagt, du, schau, wir haben da einfach irgendwie 20 Leute, 30 Leute irgendwie befragt. Auch wenn es interne Mitarbeiter sind, oder manchmal auch irgendwie so Friends and Family bietet sich ja auch immer an, müssen haben für gewisse einfache Tests, oder? Und das ist so viel wert.
Das hast halt einfach ein bisschen das Problem, dass die Leute sehr wohlwollend sind, oder?
Und je nachdem. Nein, also also es kommt immer ein bisschen darauf an. Also ich suche dann wirklich die Leute, die sehr ehrlich sind. Weil das ist schon wichtig, oder? Wenn jemand wohlwollend ist. Also meine Mutter wäre eine perfekte Testerin, weil sie ist sehr schlecht in digitalen Sachen. Und Bären kannst du testen. Funktioniert es überhaupt irgendwie auch für diese Generation?
Mhm.
Aber sie wäre jetzt auch zu wohlwollend. Sie würde sagen, ja, das hast du gut gemacht. Ja, genau. Nein, das ist nicht das, was ich hören will. Und dann gehe ich lieber zu Kollegen, Bekannten, wo mir immer sehr, sehr direktes Feedback geben. Und,
Aber du sprichst auch etwas Wichtiges an, weißt du, wegen Feedback. Wir sind uns in der Schweiz halt auch nicht so gewöhnt, zum
Kritik leider,
einstecken. Also, wenn ich zum Beispiel Prototypen erstellt habe, bin ich ja auch davon überzeugt, oder?
Ja.
Und dann muss ich auch sehr bewusst sagen, hey, schau, und jetzt nimmst du die Kritik, oder?
Ja.
Und zwar sehr bewusst, weil das ist etwas, wo ich Zeit drin verbracht habe. Es ist etwas, wo ich mich darum gekümmert habe. Es ist dann so wie ein kleines Baby, oder? Wo man pflegt.
Ja.
Und dann Kritik für das zu kassieren, ist nicht so leicht, Amix. Also, sind wir mal ganz ehrlich.
Ja, es kommt ein bisschen darauf an, wie man daran hingeht. Also, ich bin dort meistens so gewesen, ich konnte nicht viel mit Lob anfangen für Projekte, ehrlich gesagt.
Okay.
Ich habe immer Kritik, also jetzt nicht eine vernichtende Kritik, die nicht brauchbar ist, dann wäre natürlich auch traurig gewesen. Aber mich hat es gedacht, Kritik bringt mich immer weiter, weil es gibt ja eigentlich das perfekte Produkt.
Ja.
Gibt's ja, also, würde wahrscheinlich auch sagen, in der Theorie gibt's ja eigentlich nicht, oder?
Ja.
Weil es gibt ja immer noch Kunden, Ideen dahinter oder Business-Entscheide, die vielleicht nicht ganz das sind, was der Kunde will, aber es ist natürlich irgendwie auch wichtig, weil mir ist ja nicht Mutter Teresa, die einfach sagt, jetzt machen wir nur das, was der Kunde will, weil es muss ja ein gesundes Mittelmaß eigentlich sein, oder?
Das finde ich auch. Und da wird, also ich finde jetzt gerade im UX-Bereich manchmal fast ein bisschen zu fest dann auch auf genau die Projekte innenpasst, so, die schauen nicht wegen UX und so weiter, oder? Aber das bringt uns doch nichts. Also eigentlich müssen wir einfach einen Weg finden, wie wir gut zusammenarbeiten können und wie wir das Beste aus dem Produkt rausholen. Und wie du sagst, also ich sehe nicht genauso, perfekt gibt es nicht.
Ja.
Oder? Also, oder
ja.
Selten.
Ja, ja, also ich, aber es kann ja gewiss, es kann ja je nachdem einen Stand haben, wo eigentlich für diese Situation gerade oder für diesen Kunden gerade perfekt ist. Für den nächsten Kunden im gleichen Situation ist es nicht perfekt. Also eben darum ist es eigentlich fast nicht möglich. Ja, ja diesbezüglich wäre für mich noch die Frage. Eben für mich ist ja UX eigentlich ja nicht ein Projekt, das macht man und nachher kann man es abhaken. wie ist das bei euch, bei den Kunden? Wie sind ihr vor allem Projekte eben, dass ihr sagt, ja, jetzt haben wir da ein grosses Projekt, dann nimmt man euch dazu, oder habt ihr also regelmässige oder langjährige Zusammenarbeiten, wo wir euch, oder wie macht ihr das?
Schluss am Ende schon, also wir haben, also jetzt gerade Corporates, oder, wo relativ früh das schon verwendet haben, sind oft dann Kunden, die immer wieder kommen. Und das können dann auch ganz andere digitale Produkte sein, wo sie dann ja, entweder ein Research machen oder dann wird es ein Testing. Also es kann sehr dezidiert sein, wie du es spürst, also dass man wirklich dann vielleicht nur das Testing durchführt.
Ja, ja.
Aber ich finde das sehr begrüßenswert,
dass
man das dann macht.
Ja.
Oder? Und dann gibt es aber andere Projekte, wo man wirklich dann begleitet von der ja, von der Idee bis hin zu einem UX-Konzept.
Ja,
darüber hinaus sind wir nicht geeignet, weil wir sind kein Visual Designer.
Ja, ja.
Also der Unterschied ist ja auch immer wieder ein Thema, oder? Wer ist jetzt UI und wer ist UX? Aber die Projekte sind natürlich auch sehr interessant, aber etwas ganz anderes.
Ja.
Und wir machen beides sehr gerne.
Ja, finde ich spannend. Ich meine, es kann ja auch sein, oder, dass wir mit euch das Projekt startet, oder, vom Research, Ideation, Konzept nachher.
Stimmt.
Und nachher wieder auf euch zurückkommt für das Testing. Ist ja wahrscheinlich für euch auch noch spannend, um zu sehen, was haben wir da mal im Konzept hineingehauen, was ist denn da jetzt gemacht worden, oder? Weil es hat ja zwischendrin im Projekt noch viele, viele Entscheidungen.
Ja, und dort machen wir es aber auch so, dass wir schauen, dass wenn jetzt jemand am Konzept mitschafft aus unserem Team, dass dann eben nicht die Person testet, sondern dann hast du eben nochmal das Auge von jemand anderem und dann wird das durch eine andere Person, wenn möglich, abdeckt.
Ja. Von der Organisation her, wenn du gerade andere Personen sagst, eben, du hast vorhin gesagt, ihr sind ihr jetzt 6 Mitarbeiter, weil ich auch gesehen habe, wo ich den Research gemacht habe, haben gerade jemand Neues angestellt. Jetzt bin ich mir nicht ganz sicher, ob meine Infos aktuell sind. Aber es sind, glaube ich, 5.
Ja, genau. Also 5 und ich zähle irgendwie so unseren Verwaltungsrat. Der Alois, der so unser 6. Weil er unterstützt uns natürlich strategisch auch.
Ja.
Und darum zählt er für mich auch ins Team.
Natürlich,
aber jetzt so im Operativen sind wir tatsächlich das 5. dran. Genau.
Wie macht ihr das? Also, wie sind ihr so organisiert? Eben für so ein Projekt ist dort meistens, also, übernimmt das jemand die komplette Rolle? Also, irgendwie von der Projektleitung, Kommunikation, eben über die Aufträge, die in der Phase, wo man gerade ist, oder sind da meistens irgendwie 2 Mitarbeiterinnen eigentlich, oder wie?
Ja, also, wir machen es eigentlich immer mit dem Stellvertreterprinzip. Jetzt gerade Projekte, die länger gehen, merken wir, ja, wenn jetzt jemand in die Ferien geht, genau zu dem Zeitpunkt, wo irgendwie etwas stattfinden soll. Ich meine, dort möchten wir ja den Mitarbeitenden auch nicht zu fest Druck aufsetzen, dass sie das dann komplett müssen abdecken müssen, ohne irgendwie Ferien können zu haben.
Ja.
Also, nein, die Idee ist eigentlich schon, dass wir jeweils als Tandem in die Projekte hineingehen. Und dann ist aber jemand der Single Point of Contact für den Kunden, dass er nicht immer wieder was muss ändern. Und die andere ist dann unterstützend dabei, geht auch in die Meetings mit und das hilft dann, dass die Person dann das Projekt auch versteht und falls sie müsste irgendwo einspringen oder übernehmen, dann kann sie das auch machen. Oder es kann manchmal auch sein, dass fachlich jemand vielleicht besser testet und jemand anders ist besser im Prototypen. Und dann versucht man dem natürlich auch zu begegnen und das ein bisschen aufzuteilen.
Mhm.
Und dann sind die zwei vielleicht dann zusammen in dem Projekt und können sich aber gleich noch gegenseitig stützen immer.
Ja, ich meine, es gibt ja auch gewisse Methodik oder Punkte im Projekt, die auch Sinn macht, dass man es zweiten ist. Also ich habe es meistens bei Ich weiß nicht, ob ihr auch, also Remote-User-Tests, also habe ich jetzt sehr viel gemacht mit der durch Corona-Zeit und muss sagen, ich bin sehr Fan und ich finde es auch cool, dass jetzt das langsam angekommen ist, weil ja. Am Anfang haben wir gesagt, ja, aber Remote. Der Vorteil ist halt einfach, dass die Leute ihr eigenes Gerät haben. Das ist sehr, sehr wichtig, muss man sagen, dass sie nicht in ihrer Laborsituation sind. Stimmt. Auch das funktioniert logischerweise, aber dort habe ich auch schon gemerkt, dass ich mega froh bin, wenn man das Zweite ist. Ja, einerseits, ich nehme es zwar auf, aber nachher, dass man eines abschreiben, ist manchmal nicht ganz gleich einfach, wie man es wirklich beim ersten Mal gerade kann mitnotieren. Und ja, der, der interviewt, sollte sicher nicht noch Notizen machen, weil sonst wird es wahrscheinlich schwierig.
Ja, es ist so ein bisschen zwiegespalten, das Thema. Also ich finde irgendwie, wir sind Experten in dem Bereich und irgendwie sollten wir auch in der Lage sein, um das können, weil wir ja auf das auch geschult sind. Ja. Wenn es immer aber geht, versuchen wir natürlich, einen Protokollführer mitzugeben. Das ist aber manchmal halt auch ein bisschen eine Preisfrage.
Ja, sicher.
Und dort muss man dem Kunden halt einfach sagen, okay, schau, wenn du, je nachdem, wie du das Protokoll respektive den Bericht willst und wie ausführlich, müsste man jemanden dazu nehmen. Es geht, sollte aber bei uns auch gehen, dass man es allein kann.
Ja, ich meine, wenn du es allein machst, hast du natürlich je nachdem halt einfach vielleicht nicht doppelt so viel, um es nachher noch einmal schauen, weil du bist ja dabei gewesen. Ja, das stimmt. Genau. Das,
Und dort nimmst du halt die wichtigsten Punkte raus. Und manchmal merke ich auch, dass wenn es sehr detailliert willst du machen. Du kommst plötzlich irgendwie auf eine, weiss auch nicht, eine Präsentation mit 100 Seiten. Und das hat ja dann auch keinen Wert. Dass ich was soll das Projektteam mit 100 Seiten nachher machen?
Ja.
Oder? Und, da finde ich, sind wir dann auch gefordert, um das ein bisschen auf den Punkt zu bringen. Und dann braucht es vielleicht dann halt kein Transkript jetzt aus dem Test.
Ja, sicher, oder? Ja, und eben vielleicht ein bisschen Keypoints oder irgendwie, wenn's, also sicher wichtig ist ja, wenn es irgendwie Blocker gäbe, natürlich, das sind natürlich sicher die wichtigsten und vielleicht auch so ein bisschen Vorpriorisierung aus Kundensicht macht ja vielleicht schon auch Sinn.
Oder? Unbedingt. Fragestellung ist mega wichtig und auch, dass man ein bisschen definiert, okay, mit was finden wir jetzt welche Fragestellungen raus und dass man das dann so ein bisschen rausschellen kann.
Wie gehen ihr denn amigs, also ich bleibe jetzt gerade, wenn wir jetzt gerade dabei sind, bei so einem User-Testing. Wie gehen die amigs dort an? Also ich arbeite meistens so, dass ich auch mit dem Kunden zusammen versuche, so Thesen aufzustellen, um dann die abtesten, oder? Weil ich finde, wenn du einfach durchs Produkt durchgehst, entweder vergisst du irgendetwas on the fly, oder du kannst einfach nicht ein Häkeli machen oder ein Kreuzli machen, dass das erreicht ist oder nicht. Ich finde es mega schwierig, weil es ist dann so, also nicht so messbar. Und mit Thesen kannst du das halt ein bisschen messbar. Also sind ihr auch da so ein bisschen so unterwegs?
Ja, unbedingt. Also, dass wir halt auch Use Case oder Test Cases definieren, wo wir nachher durchgehen.
Ja.
Und dort ist, je nach Kunde ist es auch unterschiedlich. Also, es gibt Kunden, die sind dort sehr gut schon geübt selber drin, dass sie genau wissen, was sie herausfinden wollen. Und dann tun wir eigentlich nur noch das Testscript, ableiten von dem und zeigen es ihm und erklären, wo wir was herausfinden. Und dann gibt es meistens dann noch Anpassungen nach einem Pre-Test oder so. Dann gibt es aber auch Kunden, wo dort wirklich noch Begleitung brauchen, die vielleicht das Testing noch nicht gemacht haben. Und mit denen machen wir dann aber ein längeres Kick-Off, wo wir herausfinden, was sind so die typischen Use Cases. Wann geht man jetzt zum Beispiel auf die Webseite? Was hat man als User für Ziel?
Ja.
Dass man die Sachen rausstellt und dass man vielleicht auch die Analytics-Daten noch zur Hilfe nimmt.
Sehr wichtig,
Dass man sagt, okay, das ist die häufigste Seite und dort müssen die Leute
hinkommen.
Und dann, also natürlich, das ist Vergangenheitssicht und manchmal hat dann die Unternehmung auch eine Strategie, dass sie sagt, okay, die Leute sollten eher noch in die Richtung auch noch. Dann kann man das alles auch mit berücksichtigen.
Ja, sehr spannend, Ich habe, wie macht ihr das oder wie habt ihr das so wahrgenommen? Ich weiss, ich habe mit Soltank in meiner Zeit bei Ricardo habe ich mal zu tun gehabt. Das ist schon sehr lange her. Aber bin ich mal bei euch gewesen, sind wir noch in Zug ansässig gewesen, so wie Ricardo. Und dort habe ich mal gehabt, das erste Mal, und das habe ich mitgenommen seitdem, ich weiß nicht, das ist glaube ich 2014 rum, hätte ich jetzt behauptet, oder vielleicht sogar noch früher gewesen, habe ich eigentlich mitgenommen. Wir haben dort ein Projektteam gehabt, ich war dort noch Frontend-Entwickler gewesen.
Ja.
Und das ganze Entwicklungsteam und das Projektteam eigentlich mitgenommen worden zu euch. Aha. Wir sind im anderen Raum gewesen und im Laborinnen sind die User-Tests gsi.
Ja.
Und ja, dann hockst du dann das Projektteam und siehst, es ist jetzt ein bisschen schlecht gesagt, wie der Kunde daran scheitert, oder?
Ja.
Und ich habe das nachher so gern immer mitgenommen für viele andere Positionen, die ich hatte, bis irgendeins das ein bisschen gemündet hat im Design-Sprint, wo ich gesehen habe, ihr habt das auch auf dem Radar, wo ich einfach etwas Supers finde. Ich finde das Wort schlecht, Design-Sprint. Ich finde eigentlich, wenn die Leute denken dann immer an, wirklich Design, ist jetzt das Blau oder Rot?
Ah, ja,
das ist eigentlich eher so ein bisschen Konzept-Sprint irgendwie, aber ja.
Ja, aber Design heisst ja Gestaltung eigentlich.
Und ja.
Du kannst auch, also weißt du?
Ja, ja, sicher. Also eben, ich,
es ist, aber ich weiss, was du meinst.
Es ist manchmal halt einfach, man denkt so, ja, Design, also das ist jetzt ein bisschen zu wenig für eine Woche, oder? Weil
ja.
Ich hatte die Chance gehabt bei der CSS, wo ich grössere Projekte so angehen durfte, wo einfach cool war, oder? Dass man einfach 10 Leute eine Woche in einen Raum reinsperrt miteinander und am 5. Tag Kunden da sind und es abtestet und musste sagen, es ist so cool, du hast eine Woche lang daran gearbeitet.
Cool.
Und nachher hockst du als Team da drin und dann siehst, das funktioniert und das funktioniert eben nicht und dann gibt es gute Gespräche
ja.
Und alle sind involviert, oder? Und
ja.
Mir ist bewusst, dass das halt einfach auf den ersten Blick ja eigentlich extrem teuer aussieht, oder?
Ja.
Aber habt ihr dort schon grössere Erfahrung gemacht, so in diesem Bereich? Oder wie?
Ja, jetzt muss ich gestehen, also wir haben schon Design-Sprints angeboten und es ist meistens daran gescheitert, dass Projektteams eben gesagt haben, hey, wir schaffen es nicht, um die Teilnehmer alle 5 Tage am Stück in einen Raum zu kriegen.
Ja.
Weil jeder, also wir arbeiten ja auch sehr individuell und dann jemand hat vielleicht frei einmal am Freitag. Oder, also ja, das haben wir bisher im Fall wirklich in dieser Form nicht geschafft.
Also es ist wirklich,
ganz ehrlich. Ja,
also ich verstehe genau diesen Painpunkt und aber ich bin immer noch dankbar, auch dort, die Unternehmung, die dort dann wirklich ein bisschen gesagt hat, du schau, eben mit Freitag, wenn es geht, können wir das irgendwie schieben, dass nächste Woche irgendwie 2 Tage irgendwie nicht rum bist. Und ich habe noch gestaunt, es hat gewisse Absagen gegeben, wo dann irgendwie jemand als Stellvertreter gesagt hat, die Person könnte rum sein.
Ach, cool.
Und das hat dann eigentlich mega gut geklappt, durchs Bandtür. Was auch gut geklappt hat, ist, dass man so am Anfang gedacht, das ist jetzt ein bisschen kindisch, dass man das Handy muss abgeben.
Aha.
Und ich zuerst so gedacht, ja, also wir sind alles Erwachsene. Aber man hat dann gemerkt, doch, das tut gut, dass niemand das Handy bei sich hat, sondern nur in der Pause kann drauf schauen und vielleicht auch mal zurückrufen. Aber eben, ich sehe wirklich das Problem, dass eben, es ist teuer, einerseits. Wir brauchen viele Leute, die immer da sind. Wir haben dann auch noch Interviews gehabt mit Leuten, die nicht in dem Projektteam waren. Aber am Schluss muss man sagen, man hat nach einer Woche einfach ein Konzept, wo ich glaube, hat man sonst in einer grösseren Firma mit Abstimmung in 3 Monate nicht, vielleicht.
Du bist abgelenkt, und dann bist du wieder abhängig von dieser Person. Ich halte das auch für wirklich gute Sachen. Vor allem, verbindet euch doch als Team auch massiv. Also, ihr habt plötzlich das gleiche Verständnis vom Thema.
Ja.
Ihr seht auch Problematiken, weil das ist ja manchmal auch so, dass wenn man irgendwie in einem Meeting ist, sagt man, ja, aber dort haben wir noch eine Challenge, oder?
Ja.
Und die anderen denken dann gar nicht an dieser Challenge mit. Und lösen das gar nicht mit dir. Und dann, also, weil sie ja ihre eigenen haben und das ist auch verständlich.
Ja, was wir auch nicht davon unterschätzen, finde ich, ist eigentlich so ein bisschen das interne Projektmarketing, oder?
Ja, stimmt.
Also ich meine, wenn das Projektteam und ihr sagen, ja, das ist eine super Lösung und die anderen nicht so involviert sind, dann, auch wenn dir etwas gezeigt wird, so eine fixfertige Lösung, sagst du, das hätte ich jetzt anders gemacht, oder? Vielleicht auch gar nicht im Detail hinterfragt, aber sagt, ja, das würde ich anders machen und ja, ich glaube, das ist halt schon etwas wichtig, was du gesagt hast, dass man die Leute involviert. Eben, es ist klar, dass man nicht kann in einer 1000 Mitarbeiterfirma alle involvieren, aber ich glaube, wenn man so ein bisschen strategisch die Leute mitnimmt.
Ja, eben wie du sagst, das hätte ich jetzt am Anfang wahrscheinlich anders gemacht. Oder? Ich bin mir sicher, dass genau die Leute, die dort teilgenommen haben, eben am Schluss auch eine Lösung gehabt, die sie jetzt so selber niemals gestaltet hätten.
Ja,
aber es hat ganz viele Gründe, wieso dass es dann so geworden ist. Und die Gründe sind nachher allen bekannt.
Ja.
Du musst die nachher nicht mehr verteidigen oder sagen, warum sind wir jetzt dort gelandet.
Oder du bist nicht mehr der Einzige in der Firma, sondern du hast eigentlich ein, eben mit ungefähr 10 Leuten sind wir damals gewesen, wo das halt so wichtig ist, oder? Dass du dann eigentlich durchs Band durch Leute hast, die das wissen. Und, also eben.
Es ist genial, dass ihr das können machen. Das ist nicht selbstverständlich.
Nein, gar nicht. Eben, ich habe auch schon zwei, drei so Anfragen gehabt, wo ich dann gesagt habe, eben, wir bräuchten aber dann da einen Entscheider.
Ja.
So, ja, aber der Entscheider kann ja nicht 5 Tage dabei sein. So, ja, okay, dann kann nicht jemand anderes entscheiden. Und ja, das, aber eben, das kennst du. Das ist wirklich schwierig. Ja.
Ja. Schade, weil eigentlich sollten wir doch viel mehr uns so ein bisschen zurückziehen und eben für den kreativen Prozess können uns die Zeit nehmen. Aber wir sind so im Daily Business gefangen. Und
ja, wir kennen es ja eigentlich aus der Geschäftsführung, oder? Dass man sich mal zurückzieht, wirklich noch in einen geht, zu Retreaten eigentlich und sagt, jetzt besprechen wir unsere Strategie. Ja. Und von dort ist eigentlich akzeptiert.
Ja. Aber ich verstehe, wenn man es eben dann nicht macht.
Ja, sicher. Also ich auch.
Kann ich nachvollziehen. Und trotzdem fände ich es gut, wenn man es machen würde.
Ja, nein, also ich verstehe es auch. Ja. Aber ich meine, man darf nie unterschätzen, Terminkalender von anderen Mitarbeitern. Das ist wirklich, ich kenne von relativ vielen Terminkalendern, die einfach voll sind. Ja. Eigentlich 8 Stunden mit Meetings. Und dann denke ich so, ja gut, wie will die Person sich irgendwie 5 Tage freie Schaufel, wenn es nicht einmal einer geht. Gehen,
also, ja.
Aber du, das ist, ich bin froh, es ist bei mir nicht so mit dem Terminkalender. Genau. Gut, jetzt haben wir viel ein bisschen über Projekte herumgeredet. Mich würde noch interessieren, so Projekterfolg. Hast du irgendein Projekt, das dich gerade besonders stolz macht oder etwas, das du vielleicht auch in die Firma reingebracht hast, wo du sagst, es macht mich jetzt irgendwie stolz, dass das so geklappt hat?
Also es gibt ein paar Sachen. Aber du sprichst jetzt vor allem Kundenprojekte an.
Es kann aber auch irgendwie ein Prozess sein intern, wo du sagst, das finde ich eigentlich cool, dass wir es jetzt so machen.
Also, ich habe ein paar Sachen. Aber zum Beispiel etwas, was ich mir so ein bisschen versohlt habe, gewünscht, ist, dass wir eben UX zugänglicher machen für auch kleinere Unternehmungen.
Ja.
Du hast es auch schon ein paar Mal angesprochen, eben so Corporates, und die holen sich die UX, das Know-how selber im Betrieb hin. Und ich glaube, der nächste Kuchen, der müsste kommen, wäre KMUs für das. Mhm. Und für das ist es eben, ja, man kennt es schon vom Marketing, oder? Das ist ein relativer Preis, den man zahlt. Und KMUs haben den vielleicht dann nicht gerade auf der höheren Kante. Und
klar.
Ich würde mir wünschen, dass auch KMUs mehr UX machen können. Und darum haben wir so zum Beispiel einen Quick UX Review rausgebracht, wo man innerhalb von einem Tag eigentlich kann evaluieren, was sind mögliche Schwachstellen in der Usability für eben zum Beispiel eine Webseite oder ein Intranet oder auch noch kleinere Sachen, aber einfach, dass man das sehr dezidiert an einem Tag mal kann feststellen, woran dass man könnte weiterarbeiten. Und ich glaube, also das ist so unser Ziel, dass man das einfach zugänglicher anfängt zu machen und dass auch kleinere Betriebe das anwenden.
Ja.
Und das sind wir jetzt so am Machen. Und ich glaube, auf das bin ich stolz, dass wir den Entscheid gefällt haben.
Ja.
Und dass wir diesen Prozess jetzt lanciert haben. Das ist jetzt sicher ein Punkt.
Ja, finde ich sehr spannend. Also ich habe es gesehen auf der Webseite und dachte, ist eigentlich noch cool, du hast auch den Tagesablauf drauf, wo man irgendwie am Morgen startet, eigentlich mit dem Kickoff, mit dem bisschen erweitert, und am Schluss, am Abend, hat man eigentlich, hat man dann etwas, oder?
Gewisse
Erkenntnis daraus zu sagen,
Ich meine, wir sind dann ja nicht die User, wir müssen diese Idee reinversetzen, und darum lohnt es sich immer, um nachher die User auch noch befragen, aber schlussendlich kann das ein erster Schritt sein, und auch, dass man vielleicht sagt, okay, im nächsten Jahr tun wir vielleicht ein bisschen mehr Budget für das einplanen. Oder?
Ja.
Aber
man muss ja schon auch sagen, also du kannst mir da gerne widersprechen, es muss auch nicht, es ist auch nicht so teuer, wenn man je nachdem das ein bisschen in Häppli macht, je nachdem, und vielleicht einfach mal nur ein Review lassen machen. Jetzt einerseits vielleicht mit einem Quick-Review bei euch starten, und dann sieht man so, okay, ja, da hat schon noch etwas, vielleicht müssen wir mal ein Review oder ein Konzept bei euch machen. Man muss dann schon sagen, also ich sehe vor allem eigentlich den Preis bei der Umsetzung nachher, oder? Wo dann massiv teurer wird. Oder? Natürlich muss man sagen, wenn man weiss, man hat das Geld nicht für die Umsetzung, weiss ich nicht, wie wichtig es ist, dass man die Erkenntnis hat, was nicht gut ist. Aber es
knapp berechnet ist.
Aber eigentlich, glaube ich, ist es trotzdem gut, wenn man weiss, was nicht gut ist, weil es gibt ja immer vielleicht auch einfache Möglichkeiten, um es zu verbessern.
Also, oder? Ich nehme da gerne wieder das Beispiel zur Hand, das wir vorher genannt haben, eben mit dem Bauvorhaben, das man hat und wo man kann nachher in dieser Halle überprüfen kann. Ja. Jetzt, wenn das schon gemacht ist, muss ich ja unter Umständen wieder etwas abreißen. Also, entweder das, entweder bin ich unzufrieden nachher mit dem.
Ja. Ja.
Oder ich muss etwas abreißen und vielleicht neu aufbauen. Das kostet doch viel mehr. Und genau das Gleiche ist in der digitalen Produkt.
Ja, sicher.
Also, es ist nichts anders. Und wenn du musst nachher eben reissen und umbauen im Code, dann kann es massiv teuer werden. Mhm. Und du bist dir der Risiken einfach nicht so bewusst, wie wenn du dir wirklich mal vor Augen führst.
Mhm. Ja, sicher, ja. Aber es ist halt immer ein bisschen der Punkt mit, willst du initial die Kosten ausgeben, wenn noch nicht siehst, was halt potenziell könntest sparen, oder? Ja, aber das ist halt immer schwierig. Aber
man kann es halt schwer messen, oder? Weil du weißt nicht, was du würdest falsch machen ohne das. Also,
das ist natürlich so. Eben, ich meine, man kann es auch nicht halt nur 100% an der Conversion messen, auch wenn es schön wäre.
Ja, und je nach Fall macht es auch keinen Sinn, die Conversion.
Ja, genau, natürlich. Ja.
Ich meine, wenn du einen Online-Shop hast, dann kannst du dort relativ viel machen, oder? Kannst du herausfinden, wie, wo, was. Aber für ein Intranet.
Ja.
Ja.
Ja, sicher, ja. Das ist so. Gut. Ich bin eigentlich so mit Punkten eigentlich so zu Soul-Tanken mal so wie durch. Ich weiss nicht, hast du noch etwas, wo du sagst, das möchte ich jetzt gerade noch erzählen? Oder?
Hey, ich habe jetzt schon recht viel erzählt. Ich glaube, es ist okay. Ich glaube, ich kann gar nicht mehr viel ergänzen dazu.
Das ist doch gut.
Und sonst meldet euch.
Genau, da können wir jetzt noch am Schluss drauf eigentlich. Wir haben so eine Cooldown-Phase, wo ich gerne ein bisschen drauf schauen würde. Wie wichtig ist dir so die Work-Life-Balance? Oder was heisst das für dich?
Hey, für mich ist es sehr wichtig. Dort blase ich vielleicht ein kleines anderes Horn wie andere Geschäftsleitende. Nein, mir ist wichtig, dass ich nicht jeden Tag weiss Gott, wie viel Überzeit man machen muss. Es ist einfach, ich glaube, es bringt dann irgendwann auch nicht mehr viel. Also, man muss sich das halt einteilen, so dass es passt und so, dass die Organisation halt auch mal ohne einem selber kann funktionieren und dass es weiterläuft. Und ich glaube, das ist ein bisschen eine Frage von der Organisation. Und natürlich auch vom Team, das einem unterstützt.
Ja.
Dort habe ich sehr Glück, dass ich das so kann leben und dass ich eben nicht wahnsinnig viel Überzeit machen muss.
Ja.
Je nach Situation.
Ja, natürlich. Also, wenn ich Kundenprojekte
habe, dann muss das halt auch sein. Aber, mir ist es wichtig, weil ich einfach auch finde, man muss können runterfahren auf dem und man muss andere Impulse zulassen, wo eben einem nicht immer in den gleichen Kreisen sich bewegen lässt, rein gedanklich. Ich glaube, es ist nicht selten vorgekommen, dass wenn ich am Abend Feierabend gemacht habe, das Problem noch gewälzt habe und am Morgen bin ich auch so, logisch, so ist es. Oder einfach wegen der Ruhephase.
Ja, sicher. Ja. Was machst du in dieser Ruhephase oder was machst du so als Ausgleich?
Ein paar Sachen. Ich gehe auch gerne laufen raus und in die Natur. Gehe snowboarden, wenn es irgendwie geht.
Ja,
ist ja jetzt ein super Winter für das.
Ja, sieht so aus.
Das andere ist aber auch, ich bin auch gerne einfach zu Hause. Ich habe mit meinem Mann angefangen, so Exit-Spiele zu spielen. Es gibt so Games, wo du kannst wie in den Exit-Räumen einfach als quasi Brettspiel machen.
Okay.
Also es ist auch mega witzig, weil du beschäftigst dich wirklich neu mit anderen Sachen.
Du musst auch voll da sein, nehme ich an, und denkst,
konzentrieren und im Team zusammenarbeiten, dass du eben den Weg dann findest, die Lösung. Und das macht mega Spass. Und dann schaue ich aber auch sehr gerne mal Fernsehen und Netflix-Serien.
Genau. Das ist ein guter Übergang. Das ist so eine von der letzten Fragen am gewesen, aber ich springe jetzt rasch zu der. Hast du dort irgendeine Empfehlung, so im eben Serien, Musik, Podcast, Bücher oder so in dem Medienbereich?
Also jetzt auf Netflix liebe ich ja die Serie Explained.
Mhm.
Also ich weiss, es ist jetzt halt wieder sachlich, aber ich finde, sie bringen es einmal recht auf den Punkt in der Kürze, ein Thema, wo man sich vielleicht vorher noch gar nicht so beschäftigt hat. Und es gibt etwa die mal einen Aha-Moment.
Ja,
finde ich recht cool.
Ja.
Ja. Bücher finde ich, dort würde ich das Collaborative UX Design Buch empfehlen von Toni Steimle und Wallacher. Und ja, es gibt also so Musik oder also so Hörbücher wisst ihr jetzt sachlich im Fall nicht viel, ehrlich gesagt, aber dort gibt es garantiert auch einiges.
Ja. Ja, sicher.
Kannst du
ja
wahrscheinlich mehr erzählen davon.
Du? Manchmal, also, weißt du, es kann auch privat sein. Ich habe auch viele Sachen, die ich dann manchmal sage. Manchmal muss man auch abschalten, finde ich, eben in dem Bereich. Also, ich höre wirklich sehr viele Sachen, Podcasts oder eben, ja, es sind vor allem Podcasts bei mir. Ich schaue nicht mehr, also visuell schaue ich nicht mehr so viel.
Ja.
Aber ich finde halt Podcasts noch schön. Eben kann ich manchmal auch raus.
Ja.
Auch wenn ich manchmal muss sagen, im Wald draussen ist es manchmal auch schön, nichts zu hören. Aber es ist immer so ein bisschen Hin und Her bei mir.
Waldgeräusch, genau.
Ja, das ist auch schön.
Aber wenn du das ansprichst, also privater Ebene, was ich mega gerne höre, sind eigentlich alle Sachen von Andreas Eschbach. Und zwar sind das so Zukunftsszenarien, die er bildet, oder auch Fantasy, also von anderen Planeten. Und wie Menschen dort leben und was sie für Herausforderungen haben. Und ich liebe es, das
zu hören. Okay. Ja, das ist spannend, ja. ich komme jetzt noch einmal zurück. Hast denn du irgendeine Person, die dich inspiriert oder wo du sehr verfolgst, vielleicht sogar so wie fast ein bisschen Fan bist, wo du sagst, an dem, was die Person macht, ja, orientiere ich mich ein bisschen oder nehme viele Sachen von dieser Person mit?
Es gibt ja immer so verschiedene Ebenen, wo man je nach Ebene schaut man auf Menschen und was sie arbeiten. Und es gibt verschiedenste Personen diesbezüglich. Also wenn man jetzt wir haben es vorher von Marcel Uhr gehabt. Ich meine, an ihm schätze ich extrem seine positive Art und die aufgestellte Art, die ich auch irgendwie immer beibehalten möchte, in dem, was ich mache. Und auch so der ganze Enthusiasmus über das Thema. Dann gibt es andere Bereiche, wenn man jetzt ein bisschen den Feminismus anschaut oder was Frauen können erreichen, dann finde ich zum Beispiel Jacinda Ardern, die neuseeländische Premierministerin,
sehr
spannend, wie sie auch sehr sachlich Sachen kann überbringen.
Auch was sie für eine coole Führungs Methodik auch hat, oder? Und Kommunikation.
Total. Also, das finde ich extrem spannend und cool, wie sie das macht. Und ich glaube, da kann man viel sich abschauen.
Ja, gut. Ich bin soweit eigentlich am Schluss. Meine letzte Frage ist eigentlich immer, wenn jemand mit dir Kontakt aufnehmen will, macht man das am einfachsten?
Ja, ich glaube, über LinkedIn ist fast der beste Weg. Dann kann man mir dort auch eine Nachricht hinterlassen. Selbstverständlich auch per E-Mail. Die E-Mail-Adresse findet sich auf der Homepage. Aber
ich werde es auch noch verlinken.
Ja, sehr gut. Ja. Aber LinkedIn ist sicher der beste Weg, weil dort kann ich auch gerade schauen, mit wem habe ich es eigentlich da zu tun.
Das hilft damit, definitiv. Ja, von meiner Stelle bin ich durch. Also danke, Nadia, für deine Zeit. Hat mir sehr viel Spass gemacht.
Ich danke dir vielmals für das mega coole Gespräch. Hat auch sehr Spass gemacht.
Merci. Das war es wieder von der heutigen Episode von Meet the Geek. Ich hoffe, es hat dir gefallen und du hast ein bisschen etwas daraus mitnehmen. Die nächste Sendung wird in 2 Wochen erscheinen. Dass du die nicht verpasst, abonnierst du uns am besten auf dem Podcast-Player von deinem Vertrauen und dort, wo es geht, kannst du vielleicht noch eine Bewertung da lassen. Das hilft uns auch sehr. Danke vielmals und bis bald.